Man nimmt in der Regel klaren Alkohol, Wodka oder Korn, einfach weil es günstig ist.
Jetzt haltet doch mal die Fresse. Was ist ein Mexikaner?
Crazy shit. Ich habe deine Kaffeemaschine arbeiten gehört.
Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe meines kleinen Podcasts und zur, ich glaube, 3. Ausgabe des Volkssenders, in dem Yannick und ich über Nachrichten und aktuelle Entwicklungen sprechen und uns über die Schlechtigkeit der Welt auskotzen. Hallo Yannick.
Hallo Moin.
Wobei ich weiß gar nicht, ob du dich dieses Mal über irgendetwas auskotzen möchtest, denn wir haben ja kein Vorgespräch zu unseren Themen gemacht. Hast du irgendwas Auskotzenswertes mitgebracht?
Bestimmt, ich weiß noch gar nicht, wie viel ich da zum tatsächlichen Auskotzen habe. Ich denke aber, es wird wie immer auf Auskotzen hinauslaufen.
Sehr schön.
Vielleicht einfach mal ein bisschen anfangen mit so Kleinigkeiten nachgetragen zu den Themen, die wir schon hatten. Warum würde ich gerade Themen mit D aussprechen? Ich weiß es nicht.
Dämon. Ich ahne, was kommt.
Du ahnst, was kommt?
Ja.
Nee, jetzt kommt nämlich erstmal das, womit du bestimmt nicht rechnest.
Ach so, okay.
Weißt du noch, dass wir über die Radarstörungen im europäischen Luftraum kurz gesprochen haben?
Oh ja. Damit habe ich aber tatsächlich nicht gerechnet.
Im Nachhinein herausgekommen, dass es tatsächlich auf die NATO-Übungen zurückzuführen war oder ist.
Das heißt, militärische NATO-Übungen gefährden den sicheren Überflug von zivilen Maschinen in Europa.
Ja.
Schick?
Ja. Und das, womit
ich
du jetzt wahrscheinlich
doch gerechnet
hast,
für die Sicherheit ab.
Das, womit du jetzt wahrscheinlich eher gerechnet hast, was ich nachtrage, ist einfach der Fall Josef S. beziehungsweise
genau,
die Akademikerball-Sache.
Ja.
Falls die geneigten Zuhörer, Zuhörerinnen es nicht mitbekommen haben, der gute Josef S. wurde verurteilt. Die deutsche Presse ist da auch ziemlich die Wand hochgegangen.
Na, vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, worum es denn überhaupt geht. Für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben oder von der ersten bis zur dritten Sendung schon wieder alles Wissen weggesoffen haben.
Okay, gerade für die finde ich das auch sehr löblich. Ich kenne den Zuhörer nicht, aber ich imaginiere mir sie so. Josef S., ein deutscher Student, der in Wien bei den Protesten gegen den Akademikerball von den österreichischen Burschenschaften sich beteiligt hat, wurde festgenommen wegen versuchter Körperverletzung, Landfriedensbruch und ich glaube noch irgendwas, weil er mit Mülltonnen geschmissen haben soll, wie sich das für so ein Anarcho gehört, mit dem Black Bloc zusammen Unruhe gestiftet haben soll, saß die ganze Zeit in Untersuchungshaft, weiter und so fort, wurde jetzt letztendlich verknackt wegen allem. Also die anderen Sachen wurden in erster Instanz schon gemacht, das war aber schon abgegolten durch die lange Untersuchungshaft und jetzt wurde er letztendlich auch des Landfriedensbruches verurteilt. Die Haftstrafe, die er abzusitzen hat, hat er schon durch die Untersuchungshaft abgesessen, so dass er jetzt den Rest, als Bewährungsstrafe absitzt und quasi freier Mann ist. Und bei der ganzen Sache war ja die Beweislage ziemlich dürftig. Das hat sich auf widersprechende Zeugenaussagen gestützt, gerade auch von Zivilpolizisten, die nicht mal vernünftig kommuniziert haben miteinander.
Beruhte das Ganze nicht im Wesentlichen auf der Aussage eines einzelnen Polizisten, der behauptet hat, ihn die ganze Zeit verfolgt zu haben, was sich dann aber im Verlaufe des Prozesses einfach als Fehlinformation herausgestellt hat?
Ja, genau.
Was allerdings natürlich nicht die Glaubwürdigkeit des Zeugen insgesamt in Mitleidenschaft gezogen hat, denn der war ja Polizist.
Ja, ja.
Habe ich das
und
richtig in Erinnerung?
Andere Zeugen, wie andere Polizisten, Müllleute, Reporter, konnten das halt alles nicht bestätigen, haben den gar nicht erkannt, haben nicht das gesehen, was er angeblich gemacht haben und so weiter und so fort. Das Interessante ist, also das Urteil, was man schon als ziemlich symbolisch sehen kann und als eine symbolische Strafe, ist ja erstens interessant, zweitens, wie die deutschen Medien dazu Stellung bezogen haben, weil der Spiegel hat dagegen gewettert, Taz hat dagegen gewettert, Spiegel Online hat das Ding richtig zerpflückt. Klammer auf, merkt man da den Bildeinfluss in diesem Leitmedium, Klammer zu.
War auch wirklich, wirklich leicht zu zerpflücken. Das hätte tatsächlich auch ein Bildpraktikant zu zerpflücken gewusst, oder? Also ich habe das jetzt wirklich nur am Rande verfolgt, aber wenn mich nicht alles täuscht, dann wurde doch tatsächlich wirklich, wenn man das nicht in der Art und Weise auslegt, wie es denn das Gericht getan hat, irgendwie jeder dieser Indizienbeweise im Verlauf des Verfahrens zerpflückt, oder? Da gab es dann doch noch diese Tonbandaufnahme, auf der er angeblich zu hören gewesen ist, was dann sich als ebenfalls als Falschmeldung herausgestellt hat. Da haben doch dann die Forensiker gesagt, das wäre nicht seine Stimme.
Ja.
Komplett lächerlich irgendwie.
Interessant ist aber noch, finde ich, was, das habe ich heute erst zur Kenntnis genommen, man noch dazu gelesen hat, nämlich so ein bisschen Gegenstimmen. Ich habe einen Kommentar auf dem Standard gefunden, der die unerträgliche Berichterstattung im Fall Josef S. mal anspricht oder kritisiert. Ja. Nämlich, dass dann auch vom ORF und gerade auch von ausländischen Medien mal vergessen wurde und unterschlagen wurde, dass in erster Instanz ja schon dann der Körperverletzung und so weiter schuldig gesprochen wurde. Und halt, dass es nicht nur um die Landfriedensbruchsache ging, die jetzt zuletzt noch verhandelt wurde. Und dieses sich auf einen Zeugen schützen, dass es so überspitzt war von gewissen Medien, weil es ja eigentlich egal ist, solange es einen Zeugen gibt, der
glaubwürdig ist.
Ja, glaubwürdig ist oder eben nicht glaubwürdig ist. Also, dass die Darstellung einseitig und verzerrt gewesen sei. Und die Richtervereinigung, hat sie einen Namen oder heißt sie einfach Richtervereinigung? Ich weiß gar nicht, ob sie einen speziellen Namen hat. Jedenfalls hat die Richtervereinigung oder eine österreichische Richtervereinigung sich in einem offenen Brief dann auch an die Kritiker des ganzen Verfahrens gewendet.
Oh, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ist der lesenswert? Können wir den verlinken?
Ja, den habe ich.
Sehr schön, dann schmeißen wir den natürlich in die Shownotes.
Ja, das ist ein kurzes Ding. Also letztendlich geht es da nur, glaube ich, oder also nur in Anführungszeichen, es geht eher darum, dass sich die Medien sehr stark eingemischt haben in laufendes Verfahren, einfach weil da was sehr Unpopuläres gemacht wurde.
Ja.
Und sich das nicht ziemt und auf Gleichheit vor dem Gesetz gehen sie ein, aber da müsste ich jetzt den Brief selber lesen, weil das in dem Artikel, den ich gelesen habe, gar nicht so genau drin steht.
Okay. Hörst du gerade ein Geräusch im Hintergrund? Ah, okay, es ist weg. Ich wollte gerade das Fenster zumachen, weil mein Vermieter unten, glaube ich, gerade seinen Pool angefangen hat, leer zu pumpen. Aber das bleibt uns dann ja glücklicherweise erspart. Ja, interessant. Also ich würde dem zustimmen, dass die Medienberichterstattung, zumindest die, die ich wahrgenommen habe, sehr, sehr einseitig war. Wobei mir das angemessen einseitig erschien in Anbetracht der Tatsache, dass halt diese gesamten Indizien irgendwie da zerlegt wurden und es trotzdem ganz offensichtlich von Anfang an festgestanden hat, wenn man die Aussagen der Richter sich vor Augen führt, dass da eine Verurteilung herbeigeführt werden wird.
Mhm.
Aber ja, das war definitiv einseitig, klar. Und hätte ich nicht auf dieser Seite gestanden, hätte ich mich sicherlich sogar darüber echauffiert, ja.
Ja, und weil es teils einseitig, also wirklich so sinnvoll einseitig war, wie du das sagst, teils auch nicht. Also manchmal, bei manchen Medien hat man so das Gefühl gehabt, dass die einfach dann gegenwettern, weil es ein Deutscher ist. Mhm. Manche, die dann auch wirklich sich mit der Sache auseinandersetzen und auch darauf eingehen, dass die Zeugenaussagen der Polizisten erstmal total widersprüchlich und hanebüchen waren und das eigentlich alles schon ein Show-Urteil ist oder darauf hinausläuft. Mhm.
Vielleicht sollten wir noch ganz kurz darauf hinweisen, dass die Familie von Josef S. jetzt selbstverständlich auf einem großen Berg an Anwaltskosten sitzt und man da, wenn man das Bedürfnis zu hat, spenden kann. Da gibt es auch eine Seite zu, die werde ich ebenfalls in die Shownotes werfen.
Oh ja, das ist schön. Also nicht der Schuldenberg, sondern das Spenden.
Doch, der ist super.
Verlinken.
Pro Schuldenberg. Wir müssen
ja, sowas kann man ja gerne.
Wir müssen was gegen die Deflation tun.
Mhm. Ich hätte, sofern du nicht schon was willst, eigentlich noch mehr Nachträge zu Themen, die wir hatten.
Das wirkt total professionell.
Ja, nicht wahr?
Genau, wir bauen dieses Mal irgendwo einen Fehler ein und dann korrigieren wir uns beim nächsten Mal in so einer Errata. Dann wirken wir noch viel professioneller und auch selbstkritischer und so, ne?
meinst du, wir können uns so lange dran erinnern?
Unwahrscheinlich. Denn doch, wenn wir den Fehler bewusst einbauen, dann natürlich schon.
Mhm, bestimmt. nochmal zum Thema Festung Europa.
Ja.
Eigentlich nur zwei kleinere Sachen, aber eine Sache, die schon ganz interessant ist, dass es, jetzt muss ich mal eben meinen Link aufrufen, ich bin doch nicht ganz so toll vorbereitet, wie ich will. Wo ist es denn? Genau, der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass die Unterbringung von Leuten, die abgeschoben werden, also illegalen Einwanderern oder Leute, ja, die halt kein Asyl bekommen haben und abgeschoben werden sollen, dass die Unterbringung von denen in Gefängnissen gegen die Menschenwürde ist.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich kein riesiger Erfolg, aber trotzdem Applaus für eine Sache, die eigentlich klar sein sollte.
Verdammt, ich habe vergessen, einen Applaus auf den Button zu legen. Das Einzige, was ich habe, ist, glaube ich...
Das trifft sie eigentlich auch ein bisschen. Ja, also ja, immerhin das? Wurde das jetzt mal geurteilt.
Ja.
Das Interessante ist, in Deutschland, 10 Bundesländer haben keine speziellen Einrichtungen, um dann diese Leute aufzufangen, sondern haben tatsächlich mit Gefängnissen gearbeitet.
Aber muss man da denn spezielle Einrichtungen für haben? Tut es da nicht irgendwie eine leerstehende Schule oder sowas?
Wenn man sowas
irgendwas
hat, wäre das wahrscheinlich speziell genug.
Muss?
Ah. Yeah. Also letztendlich ist, glaube ich, irgendeine leerstehende Schule speziell genug.
Das denke ich auch.
Ist ja schon mal kein Gefängnis, das ist gut. Und auch eine ganz interessante Sache, die habe ich bei Facebook aufgeschnappt bei einer Bekannten von mir. Ganz schön auf der Seite proasyl.de.
Ja.
Gibt es die Fakten gegen Vorurteile. Das sind 15 Sachen, die dann teilweise auf dieselben Vorurteile gegenüber Einwanderung, Asylbewerbern und dann Überfremdung und so. Die ganzen stammtischmäßigen Parolen, die man so kennt, werden da aufgegriffen und dann mal mit Fakten widerlegt.
Oh, schön.
Will ich einfach gerne in den Shownotes haben, weil ich da auch einiges gelesen habe, so an Fakten, was ich noch gar nicht kannte und was ich echt interessant fand, weil das alles kurz und prägnant in so einem Absatz jeweils ist. Das lohnt sich echt, das mal zu lesen, wenn man sich auch nur ein bisschen dafür interessiert.
Und da wir uns ja explizit der Wissensverbreiterung verschrieben haben, werfen wir das natürlich auch mit in den Text, klar doch.
Allerdings, hast du gerade Verbreiterung gesagt?
Selbstverständlich.
Ach so, du willst es breiter machen und nicht verbreiten?
Habe ich Verbreiterung? Ja, wahrscheinlich habe ich gesagt, ja.
Kann ja mal vorkommen.
Wenn du mich korrigierst, wirken wir wieder weniger professionell.
Oh, das tut mir leid.
Nein, absolut korrekt.
Ich lenke damit ab, indem ich dann nochmal auf die lieben demokratischen Drohnen zurückkomme.
Ja.
So, das Letzte, was ich als Nachtrag habe. Wo ist der Link? Genau, von wann ist denn das? Das ist, glaube ich, relativ kurz nach dem letzten Podcast gekommen. Wann haben wir das letzte Mal gecastet?
Och, frag mich doch nicht. Ich könnte nachgucken.
Ja,
das ist
gut.
Sicherlich schon länger als 2 Wochen her, weil ja zwischendrin auch das Deichbrand war und ich nicht zugegen gewesen bin.
Ist auf jeden Fall vom 17. Juli, also ich glaube, das war echt relativ direkt nach dem Cast.
12. haben wir gesprochen.
Ja, das ist doch nah dran. Auch was Schönes, was ich auf den Nachdenkseiten gefunden habe, also nochmal dazu, wie dran gearbeitet wird, dass Drohnen, also Drohnen sind ja sowieso was, wo man nicht dran vorbeikommt, aber das zu legitimieren.
Drohnen sind der Shit, Mann.
Ja, Drohnen sind der Shit, Mann. Also da geht es dann wieder darum, dass man sich so eine moderne Technologie ja nicht selbst vorenthalten dürfe. Da ist dann von irgendwo her ein Rechtsgelehrter gekommen, der was ausgegraben hat. Oh Gott. Oh nein, ich habe meine Highlightung gerade verloren. Ah, denk mal schnell ab.
Highlightung, Highlights,
ja,
also.
Ja, ich hab's.
Okay.
Und zwar ein Professor für Völker- und Europarecht aus Bonn hat dann in der Europäischen Menschenrechtskonvention eine kleine Stelle gefunden, die sich super für Drohnen instrumentalisieren lässt, nämlich die Schutzpflicht des Staates für seine Bürger und auch für die Soldaten, weil das ja Bürger sind. Nämlich geht es da um eine Verpflichtung für angemessene militärische Ausrüstung.
Ah.
Und dann wird dann argumentiert, dass man ja auch den Leuten keine Karabiner aus dem Ersten Weltkrieg gibt und dementsprechend eine vernünftige militärische Ausrüstung in Zeiten von Drohnen auch heißt, dass man selber Drohnen haben muss.
Klingt absolut plausibel. Davon mal ganz abgesehen, dass wir ja grundsätzlich dagegen argumentieren, überhaupt militärische Ausstattung zu haben.
Ja, und was auch kommentiert wird, ist natürlich, dass Drohnen nur ein Problem wären, wenn sie vollautomatisiert wären und die Drohne als solche ethisch neutral sei, genau wie eine Pistole als solche ja auch keine Menschen tötet. Also deshalb ist es nur wichtig, dass die nicht vollautomatisiert werden und nicht zu extra legalen Handlungen gebraucht werden.
Ah, also extra legale Handlungen wie Tötung von Terrorverdächtigen in Pakistan.
Zum Beispiel sowas, ja.
Okay, also wenn das kein Problem ist, dann habe ich da auch kein Problem mit.
Ja.
Yannick, ist dir aufgefallen, dass in Großbritannien der Notstand ausgebrochen ist?
Nee, echt jetzt?
Könnte man vermuten, denn ich glaube, inzwischen ist es 2 Wochen her, hat man da ein Gesetz verabschiedet, nämlich den Data Retention and Investigatory Powers Act, kurz DRIP. Mhm. Und zwar hat man den als Notstandsgesetz ausgearbeitet. Und das ist ein Gesetz, was halt sich explizit über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung hinwegsetzt. Wir erinnern uns, der EuGH hat ja Anfang des Jahres geurteilt, dass die Europäische Union sich das mit der Vorratsdatenspeicherung mal schenken könne, weil das gegen diverse Punkte aus der Menschenrechtscharta der Europäischen Union, der Grundrechtscharta verstößt.
Mhm.
So Recht auf Sicherung der Privatsphäre, Recht auf Datenschutz, dass es Auswirkungen auf die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit hätte. Auf jeden Fall, das Ding ist dann danach eigentlich gegessen worden und gegessen gewesen und die Länder haben nach und nach das dann auch eingesehen, während hier zum Beispiel in Deutschland dann am Anfang noch die ganzen Irren aus der CDU da amok gelaufen sind, sind auch die inzwischen ja hier still. Nicht so in Großbritannien. Da wurde jetzt halt dieses Gesetz ausgearbeitet, was halt die Vorratsdatenspeicherung wieder in nationales Recht gießt. Und auch verhindert, dass die Daten, die in der Vergangenheit schon gesammelt wurden, gelöscht werden, wie es ebenfalls das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorsieht. Und aus irgendeinem Grund wurde das Ganze tatsächlich als Notstandsgesetz ausgearbeitet, sodass es innerhalb weniger Tage beschlossen werden konnte. Das hat also insgesamt ungefähr eine Woche gedauert, dann war das durch beide Häuser durch und ist Gesetz gewesen.
Hm.
Daran ist auch ganz bemerkenswert, dass sich nur der erste Teil des Gesetzes mit der Vorratsdatenspeicherung befasst. Im weiteren, also im späteren Teil des Gesetzes, geht es nämlich darum, dass man Wirtschaftsspionage explizit in den Bereich der nationalen Sicherheit einordnet, was dann sich so lesen lässt, dass im Nachhinein so diese ganzen Aktionen des GCHQ gerechtfertigt werden sollen. Wir erinnern uns, die sind ja bei den Five Eyes und spielen ganz oben mit zusammen mit der NSA bei der Vollüberwachung. Mhm. Und Wirtschaftsspionage, haben wir ja inzwischen auch gelernt, ist da gerne mitgenommen. Und wenn man das natürlich dann vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheit verargumentieren kann, ey, bitte.
Ja, okay, das ist eine harte Sache.
Hast du dir mal, weißt du, wofür Notstandsgesetze eigentlich da sind?
Ja, für richtigen Notstand, also.
Genau, die werden nämlich genutzt, wenn Staaten nicht mehr durch ordentliche verfassungsmäßige Verfahren regiert werden können. Wenn man Befugnisse auf einzelne Personen oder eben auf die Regierung übertragen muss, die sie eigentlich nicht haben, weil zum Beispiel gerade der Rest der Regierung von einer Bombe dahin gerafft wurde. Für sowas ist das also eigentlich mal gedacht gewesen.
Ja.
Und
das ist ja echt aussagekräftig.
Also da sind auch grandiose Bonbons bei herausgekommen. Bei der Argumentation für eben dieses Gesetz. Ich habe das hier gerade vor mir. Das ist die Aussage der Innenministerin Theresa May. Ich versuche das jetzt mal irgendwie so on the fly zu übersetzen. Ohne diese Möglichkeiten laufen wir Gefahr, dass Mörder nicht gefasst werden, Terroristen ihre Terroristenpläne nicht entdeckt werden, Drogenschmuggler nicht aufgegriffen werden können, Kindesmissbraucher nicht gestoppt werden können und Sklavenhändler ihren finsteren Taten nachgehen können. That happens, innocent lives will be lost. Also Notstand, ganz offensichtlich.
Ne, das ist ja die Argumentation mit dem Supergrundrecht Sicherheit einfach mal konsequent weitergeführt. Aber holla.
Ja, also sobald das in Gefahr ist, dieses Grundrecht Sicherheit, ist also automatisch Ausnahmezustand, haben wir gelernt, wa? Also Notstand.
Ja, das ist dann ja nicht mehr der Ausnahmezustand, das ist dann einfach der
permanente Ausnahmezustand. Also in Sachen Gesetzgebung habe ich ja sowieso den Eindruck, dass wir den seit 10 Jahren grundsätzlich haben, diesen permanenten, oder seit 9/11 grundsätzlich haben, diesen permanenten Ausnahmezustand. Wenn man sich so anguckt, was da durchgewunken wird.
Ja.
Und was ich auch ganz interessant bei der ganzen Sache fand, wenn man sich das jetzt so anhört, du scheinst da ja auch noch nicht so viel von mitbekommen zu haben, dann würde man doch eigentlich vermuten, Alter, was ist das für ein Unfug? Das zerreißt denen doch jede Opposition, die sich so nennt, in der Luft, oder?
Eigentlich sollte man davon ausgehen, aber wahrscheinlich.
Das Ding ist mit 33-400 Schlag-mich-tot-Stimmen durchgegangen. Also mit den Stimmen der Opposition. Es gibt jetzt 2 Abgeordnete, ich weiß leider gerade nicht, welcher Fraktion, die zusammen mit der Open Rights Group dagegen klagen und vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Wobei da explizit ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs umgangen wird, bin ich mir jetzt nicht sicher, inwiefern das fruchtbar sein wird. Aber immerhin, ja, so 1-2 Aufrechte gibt es da noch offensichtlich in diesem Parlament.
Na, immerhin. Das bringt auch echt viel.
Ja, ich war. Das ist irgendwie
nochmal. Da sind
wir
dann ja doch noch ganz gut dran, eigentlich. Ich meine, bei uns ist ja. Ach, da habe ich auch noch einen Schritt hinzu. Nach wie vor bei unseren Skandalen, da wird immer heruntergespielt, weiter heruntergespielt, keine klare Kante gezeigt. Dann heißt es wieder, dass Gegenmaßnahmen, gezielte Botschaftsbeobachtung kommen soll.
Ja, aber das ist ja im Vergleich zu sowas echt nichts. Also da dachte ich echt, das ist jetzt echt nochmal irgendwie eine Umdrehung härter, eine Eskalationsstufe weiter. Notstandsgesetze anzuwenden. Und irgendwie. Niemand sagt irgendwas. Müsste da jetzt nicht eigentlich die, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, die Europäische Kommission oder sowas, aus ihrem Loch gekrochen kommen und zumindest mal so ein etwas lauteres Du-Du-Du in Richtung James Cameron schicken? Ich meine, wenn es irgendwas gibt, was die sicherlich nicht so geil finden, ist, wenn irgendwelche nationalen Alleingänge die Souveränität ihrer Organe, also auch des Europäischen Gerichtshofs, einschränken, oder? Hätte ich mir jetzt zumindest gedacht. Also, dass die vielleicht nicht unbedingt tun, was ich vernünftig finde, klar, aber wenn man denen ans Bein pisst, müssten die doch zumindest mal zurückhauen. Hätte ich zumindest gehofft.
Ja, dafür sitzen doch im Europäischen Parlament und mittlerweile überall in Brüssel selbst genug europafeindliche Leute, die das den Ball auch flach halten wahrscheinlich. Ja. Also ich sitze hier gerade kopfschüttelnd. Ich frage mich, ob ich das einfach nicht lesen konnte. Ich habe jetzt gut letzten 2 Wochen nicht so viel Nachrichten gelesen, muss ich zugeben.
Ja, ich tatsächlich auch nicht. Aber das war zum Glück schon kurz. Also das begann zu eskalieren kurz bevor mein Urlaub losgegangen ist und ich mein Gehirn größtenteils auf Standby gefahren habe. So habe ich das zumindest noch so am Rande mitbekommen. Und man muss da natürlich unbedingt Netzpolitik.org mal empfehlen, tun wir auch in die Shownotes. Wenn einen solche Entwicklungen interessieren, die Jungs und Mädels sind immer ganz vorne mit dabei bei sowas. Willst du direkt oder sonst würde sich mein zweites Thema ganz schön daran eigentlich anschließen?
Dann schließ doch mal schön an.
Weil du gerade sagtest, dass Supergrundrecht Sicherheit wäre da konsequent durchexerziert. Ich habe nämlich irgendwie den Eindruck, und ich glaube, der ist punktuell entstanden und relativ subjektiv. Aber ich habe den Eindruck, dass das mit der Sicherheit jetzt so langsam gekaut ist und der Spin in der Argumentation ein anderer wird. Ich habe das nämlich in letzter Zeit tatsächlich recht selten gehört, dass mit Sicherheit argumentiert wurde. Meiner Meinung nach ist die aktuelle Sichtweise, die vermittelt werden soll, was regt ihr euch eigentlich so alle so auf? Das ist doch nun mal so. Da müssen wir jetzt mal realistisch bleiben. Und zwar hast du mich darauf gebracht. Du hast ja irgendwann mal auf Facebook ein Interview mit Norbert Röttgen verlinkt. Erinnerst du dich daran?
Mhm.
Norbert Röttgen ist, wenn mich nicht alles täuscht, auf irgendeine Art und Weise für transatlantische Beziehungen zuständig und hat im Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und weil ich ja so perfekt vorbereitet bin, habe ich da einen kleinen Popcorn-Cut draus gemacht und würde das gerne ganz kurz einspielen.
Ja.
Selber realistisch werden. Man muss auch realistisch in der Erwartung sein. Ein realistischeres Verständnis, immer eine ganz realistische Einschätzung des auch realistischer werden, nüchterner werden. Wir müssen etwas nüchterner werden, aber gleichzeitig auch eben nüchtern und realistisch bleiben.
Wir können eigentlich nicht erwarten, dass sich etwas ändert.
So ist es.
Und das ist wirklich jetzt nur so ein zweiminütiges Interview gewesen, aus dem ich das so zusammenschneiden konnte, indem er aber auch wirklich eigentlich nichts anderes gesagt hat. Also seine Argumentation war, dass man da halt realistisch sein müsste. Und was dann endgültig diesen Eindruck bei mir verfestigt hat, war eine Folge von Anne Will, die vor 1-2 Wochen über den Bildschirm flimmerte. So, da waren die üblichen Verdächtigen eingeladen und wenn es um Überwachung und die Amerikaner geht, dann laden sie ja immer gerne Andrew Dennison ein, weil der halt US-Amerikaner ist, Politikwissenschaftler und aber in Deutschland lebt und darum gerade das richtige Maß an amerikanischem Akzent hat, um als authentisch durchzugehen. Also das ist zumindest meine Meinung, weshalb der eingeladen wird. Aber der hat sich halt auch auf diese Position zurückgezogen. Es geht da gar nicht mehr so um Sicherheit, sondern es wird so dargestellt, als dass das jetzt einfach so wäre und wir, die doofen Deutschen, uns jetzt gefälligst mal damit abzufinden hätten.
Der Zukunft wird im digitalen Raum eine Überwachungs Wettkampf sein und wir können dankbar sein, dass die Amerikaner besser überwachen als die Russen.
Das ist so die Argumentationslinie, die inzwischen gefahren wird. Es machen doch sowieso alle und dann ist es doch jetzt echt mal nicht so schlimm, wenn die Amerikaner es halt besser machen als die anderen.
Ja, natürlich, das ist natürlich.
Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt so mein punktueller Eindruck ist, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, also argumentativ ist das Ding durch. Es wird uns jetzt einfach vor die Füße gekotzt, dass wir das hinzunehmen hätten. Es wird überhaupt gar nicht mehr versucht, Rechtfertigungen dafür zu finden, sondern das wäre jetzt halt so. Und wer das nicht akzeptieren kann, der wäre halt unrealistisch.
Ja, und also zumindest auf Deutschland gesehen, wobei eigentlich auf die USA gesehen, mit dem, was da alles an Kriegen geführt wurde, dann im Zuge dieses ganzen Sicherheitsdings,
ja.
Das ist einfach über, das zieht bei den Leuten nicht mehr. Und deshalb, das kommt zwar irgendwie noch, aber das ist nicht mehr so das rhetorische Mittel. Und dann auf dieses mit realistisch zu gehen, oder in Deutschland ist das schöne Wort dafür ja alternativlos.
Ja, stimmt.
Schon eher für Sachen geprägt. Das ist eigentlich total im Zeitgeist, weil dann irgendwelche Sachen, die gar nicht so sein müssen und irgendwelche Zusammenhänge einfach als ja, Fakten oder als Natur gegeben und als gar nicht irgendwie in Frage zu stellen dargestellt werden. Also dann werden wirklich Sachzwänge hergestellt
man
von
kennt
Sachen,
das ja
die
von
gar nicht
ganzen,
zwingend sind.
Ja, man kennt das von diesen ganzen neoliberalen Dogmen.
Ja.
Dass wenn da mal irgendjemand auch nur eine geringfügige Änderung verlangt, die nicht auf den ersten Blick der ökonomischen Verwertbarkeit sinnvoll erscheint, dann wird er auch gleich als unrealistisch abgekanzelt und als linker Träumer oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie dieselbe Stoßrichtung.
Ja. Ja, vor allem, wenn man das dann auch immer noch durch realistisch oder nüchtern, also durch die Wortwahl, das nicht nur als Sachzwang darstellt, sondern auch als das Vernünftige, das Richtige, das Wahre.
Ja klar, das ist schon da werden halt diese Begriffe Tobak. Gekapert, schlicht und ergreifend.
Ja.
Und ein Sachzwang hergestellt, der eigentlich überhaupt gar keiner sein müsste. Da könnte ich auch noch kurz einen zu einspielen, auch wenn diese Sendung dann zu einer reinen Einspielerei verkommt, aber den finde ich sehr schön, weil da nämlich, das ist aus der gleichen Sendung, ich habe ja gesagt, ich habe nicht besonders viele Quellen dieses Mal, da kommt Clemens Binninger zu Wort, der da als Gast von der Regierungsseite eingeladen war. Und wir erinnern uns, Clemens Binninger ist negativ aufgefallen als erster Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses und hat dann aber hingeschmissen, weil überraschenderweise die Oppositionsparteien Edward Snowden einladen wollten.
Und ja, natürlich ist der deshalb bekannt.
Und der ist auch in dieser Sendung besonders negativ aufgefallen. Und zwar in dem, was ich gerade einspiele, antwortet er auf Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, die dankenswerterweise auch da war und ein paar ganz erleuchtende Dinge gesagt hat. Und bei ihm geht es in eine ähnliche Richtung. Und er möchte uns mitteilen, dass wir nicht damit zu rechnen haben, auch hier in Deutschland, dass sich an der Art und Weise, wie Geheimdienste hier agieren und die Politik mit denen agiert, jemals etwas ändern wird.
Also wir sind ja jetzt alle lang genug im Geschäft, wir sollten auch seriös bleiben und wissen, dass die Dinge, die Nachrichtendienst betreffen, ne? aus guten Gründen überall auf der Welt mit hohem Geheimhaltungsgrad versehen sind, dass es in allen Parlamenten dieser Welt dafür Gremien gibt, die sich damit zu befassen haben und dass es so auch gut geregelt ist, weil es anders nicht geht. So zu suggerieren, als ob man jetzt über Sicherheitsoperationen öffentlich debattieren könnte, ist unrealistisch. Sie mögen dafür Beifall kriegen, sei ihnen gegönnt, aber es ist einfach nicht seriös, weil es gar nicht geht. Und dann dürfen wir es auch nicht so in den Raum stellen. Und
darum frage ich immer wieder, was würden Sie,
machen? Und außer aussteigen, höre ich
nicht. Das fand ich sehr schön. Also da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, als Constanze gesagt hat, das geht nicht, weil sie es sich nicht vorstellen können. Das fasst ja irgendwie dieses Dilemma, in dem wir uns da der Politik gegenüber befinden, sehr, sehr schön zusammen, finde ich.
Passend dazu habe ich auch noch einen geilen Teil am Start. Und zwar gibt es ein ziemlich dickes Memorandum von, das muss ich kurz ablesen, der Humanistischen Union, der Internationalen Liga für Menschenrechte und dem Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen mit dem Titel Brauchen wir den Verfassungsschutz? Nein. Also ein ziemlich dickes Ding, was sich damit beschäftigt, also inwieweit ein demokratisches Gemeinwesen überhaupt so einen Geheimdienst braucht und inwieweit das dadurch überhaupt geschützt werden kann oder es eigentlich dem entgegenarbeitet. Und da wird darauf eingegangen, was für Aufgaben so ein Dienst überhaupt übernimmt, wo die Aufgaben eigentlich schon übernommen werden, dass gar keine Sicherheitslücken entstehen, wenn man das nicht hat und auch, was das eigentlich für eine riesen Geldverschwendung ist, dieser Scheiß.
Oh ja. Da ich da ja nicht ganz so theoretisch wunderbar ausgestattet bin wie du, aber meiner Meinung nach muss doch in einer demokratischen Republik ein Geheimdienst irgendwie ein Fremdkörper sein. Denn wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt doch Republik von Respublika, oder? Was so viel wie die öffentliche Sache heißt und den Staat als ein transparentes Gebilde definiert, oder?
Ja.
Ja, sagt er. Also, ich weiß nicht, was da jetzt ansonsten noch drin steht, aber dass wir den Verfassungsschutz nicht brauchen, das hätte ich auch so herleiten können.
Ja,
aber das
da ist
mir
das
natürlich
Ganze dann nochmal in der aktuellen Publikation wirklich ausführlich gemacht. Also es hat 80 Seiten ungefähr.
Ja.
Und vorangestellt sind dem ganzen Teil 5 Thesen, die vielleicht mal ganz interessant sind.
Willst du
die sind recht kurz, geben? Die kann ich ja mal kurz zum Besten geben. Und zwar erstens, eine demokratische Gesellschaft lebt von der Meinungsvielfalt. Radikale Auffassungen und Bestrebungen, Klammer lasse ich mal weg, sind deshalb nicht nur zulässig, sondern auch wünschenswert, solange die Grenzen zur Strafbarkeit beziehungsweise zu gewalttätigem Handeln nicht überschritten werden. Staatliche Behörden dürfen derartige Äußerungen weder als verfassungsfeindlich, extremistisch oder extremistische abqualifizieren, beobachten oder gar verfolgen. Wir brauchen kein staatliches Frühwarnsystem zur Beobachtung derartiger Auffassungen und Bestrebungen.
Ich bin geneigt, dem zuzustimmen.
Ja, würde ich jetzt auch erstmal sagen. Also vor allem so ein Frühwarnsystem kann man viel besser mit vielleicht offenen wissenschaftlichen Methoden haben, als mit einem komischen, klingeligen Geheimdienst, wo niemand weiß, was der eigentlich macht und niemand den irgendwie kontrolliert.
Die einzige Möglichkeit dazu sind V-Männer. Und vielleicht noch Facebook überwachen.
Genau. Zweite These. Geheimdienstlicher Verfassungsschutz ist schädlich, wie auch die zahlreichen Verfehlungen und Skandale in der Geschichte der BRD zeigen. Es handelt sich dabei nicht um zufällige, persönliche oder vermeidbare Fehler, sondern systematisch bedingte Mängel eines behördlichen und geheimdienstlichen Verfassungsschutzes.
Ja.
Ja. Zustimmung, Like, Klick. Dritte These. Die gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden sind überflüssig. Bei ihrem Wegfall entsteht keine Sicherheitslücke. Eine Aufgaben- und Befugnisüberleitung von den Verfassungsschutzbehörden auf die Polizei ist daher nicht erforderlich. Der Schutz vor Gewalt und Straftaten obliegt der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Gerichten.
Ja.
Ja. Viertens.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Hau rein.
Ich finde nämlich, dass man das nicht oft genug betonen kann, dass uns sämtliche Geheimdienste dieser beschissenen Welt nach wie vor auch nur den kleinsten Beweis dafür schuldig geblieben sind, dass sie irgendeine Art von terroristischem Anschlag oder schwerem, gemeinen, fiesen Verbrechen verhindert hätten. Ganz im Gegenteil, wenn man sich so anguckt, was für Verbrechen noch verübt werden, und was für Terroranschläge, also ich erinnere mich da zum Beispiel hier an die Boston-Bomber, wo die Geheimdienste explizit gewarnt worden sind von anderen Diensten und von anderen Personen und nichts unternommen haben, dann ist irgendwie klar, dass der Wegfall der Geheimdienste keine große Lücke in unserem Sicherheitsbedürfnis reißt.
Oder man schaue einfach das heimische Beispiel mit den NSU-Morden an, wo dann das Umfeld der Ermordeten jahrelang eigentlich als eventuell schuldig, als irgendwie zumindest verdächtig galt. Ja, und es in Wahrheit einfach rechte Nazis waren, die das Ganze gemacht haben.
Rechte Nazis.
Ja, oh ja, rechte Nazis. Die sind noch rechter.
Die sind noch fieser als die linken Nazis und die Kommunisten-Nazis.
Ob die schlimmer als die Kommunisten-Nazis sind, weiß ich nicht. Das ist echt schwierig. Viertens. Eine Kontrolle geheimarbeitender Verfassungsschutzbehörden, die rechtsstaatlichen und demokratischen Ansprüchen genügt, ist nicht möglich. Auch Kontrollverbesserungen sind untauglich. Ein transparenter, voll kontrollierbarer Geheimdienst ist ein Widerspruch in sich.
Tja.
Ja.
Das sagt der Clemens auch, also völlig unrealistisch.
Dann nochmal schön zum Ende hin die steile These, ist eigentlich gar nicht so steil. Die Verfassungsschutzbehörden sind ersatzlos abzuschaffen. Allein schon deshalb, um nicht in Zeiten knapper Kassen und in Beachtung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse jährlich eine 500 Millionen Euro für überflüssige, ja schädliche Behörden auszugeben. Es bedarf auch keiner Ersatzweise mit offenen Quellen arbeitenden staatlichen Informations- und Dokumentationsstelle über extremistische Bestrebungen. Das Problem besteht nicht in einem mangelnden Wissen über radikale, bisweilen auch menschenverachtende Meinungen und Haltungen in unserer Gesellschaft. Die Auseinandersetzung darüber muss mit politischen, demokratischen Mitteln geführt werden. Sie ist innerhalb der Gesellschaft zu führen.
Ja, pro.
Ja. Also das Teil können wir gerne in die Shownotes packen. Ich habe bisher klingt auch nur ein bisschen rumgestöbert, aber das will ich mir auch nochmal der Gänze nachgeben. Weil es echt, also wirklich gut und schön und ausführlich ist. Da kann man, glaube ich, viel an Argumenten rausziehen.
Cool.
So, ich wollte aber gar nicht so sehr dich von deinem Thema ablenken, oder warst du?
Ich bin eigentlich größtenteils durch mit deinem Thema, mit meinem Thema, da ich mir, da das ja, wie gesagt, so ein punktueller Ausschnitt der Realität ist, den ich da wahrgenommen habe und aus dem ich mir dann aber zusammengereimt habe, dass das jetzt vielleicht der Spin sein könnte.
Mhm. Ja, das ist echt interessant. Also, das sollte man mal beobachten, aber so spontan würde ich sagen, dass das tatsächlich der Spin ist. Also auf jeden Fall weg von diesem Sicherheitsdenken und alles nur noch mit Sicherheit begründen, weil die Leute das nicht mehr schlucken.
Ja, was heißt, entweder interessiert es die Leute nicht mehr und sie überlesen es oder irgendjemand fängt ernsthaft mal an, Beweise zu verlangen und dann wird es meiner Meinung nach, glaube ich, ziemlich dünn.
Ja, das ist viel besser, einfach gar nicht mehr zu beweisen zu sein.
Ja, eben. So. Sondern zu behaupten, das hätte jetzt so zu sein.
Das ist ja schön, wenn man wenigstens da mal konsequent sein kann und eine klare Stellung und Position beziehen kann. Gegen das Volk und gegen die Wähler.
Ja, das Problem ist, das ist ja gar nicht so. Die Leute wählen doch eine Politik, wie wir sie haben. Sonst hätten wir sie ja nicht.
Ja. Ja, da könnten wir jetzt auch wieder ein allgemeines Abkotzen verfallen.
Ja, nee, das lassen wir. Das sparen wir uns mal für eine Sondersendung, wo wir dann explizit ein bisschen dem hinterher recherchieren und dann gepflegte 60 Minuten Wählerbeleidigung betreiben.
Richtig geil, da freue ich mich schon voll drauf. Anderes Thema, mal ein vollkommen neues Thema, einfach weil ich das sehr interessant als Randglosse wahrgenommen habe.
Okay.
es gibt ein cooles aktuelles Papier zum Thema Jugendkriminalität und Jugendkriminalität von Ausländerinnen.
Okay.
Das hat eigentlich als neue Erkenntnisse nur, dass es verschiedene Studien mal zusammenführt und einfach alles in einen Zusammenhang bringt.
Metastudien sind auch immer gut.
Und dabei ist dann herausgekommen, dass Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund erstmal grundsätzlich nicht krimineller sind, sondern einem höheren Kriminalisierungsrisiko unterliegen. Dass sie auch grundsätzlich gar nicht gewalttätiger sind, dass Religion da auch nicht den Unterschied macht, sondern was da dann auch den großen Unterschied macht, ist einfach das Bildungsniveau oder wie fern oder nah man eben der Bildung ist. Und plump gesagt, weniger Bildung führt dazu, dass die Leute auch eher schneller zuhauen.
Ganz plump gesagt, wir haben halt kein Ausländerproblem oder kriminelle Ausländerproblem, sondern wir haben ein Assi-Problem. Und da man erstmal, wenn man einwandert, in die Unterschicht einwandert, haben wir halt bei den Assis einen großen Ausländeranteil, wenn man das mal so fies sagen darf, wie es ist.
Ja, wenn überhaupt, dann so. Naja, und auch bei Sachbeschädigung und Diebstahl gibt es fast keine Unterschiede. Also überall kann man feststellen, es gibt keine nennenswerten Unterschiede, ob die Leute jetzt einen Migrationshintergrund haben oder nicht.
Oh.
Das ist doch auch schön.
hätte ich, glaube ich, tatsächlich nicht so erwartet. Ich hätte zumindest eine geringe statistische Signifikanz erwartet, die zeigt, dass der Ausländer eben aufgrund des geschilderten Problems tatsächlich im Schnitt ein wenig krimineller ist, aber umso schöner.
Ja, also der einzige Unterschied ist dann wohl, dass bei Gewalttaten in vielen Studien Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger von sowas berichten, aber und vergleichsweise viele Wiederholungstäter aus Zuwandererfamilien stammen. Okay. Aber dann wiederum deuten neuere Studien darauf hin, dass die Unterschiede mit jeder Einwanderergeneration schrumpfen.
Mhm. Gut, klingt soweit auch nachvollziehbar. Ist aber, kann ich aber auch so in sich nachvollziehen. Denn gerade wenn man als Einwanderer mit einer Familie, in der ein relativ geringes Bildungsniveau herrscht, hierher kommt, dann sind natürlich auch deine Chancen gering und diese Gesellschaft zeigt einem das ja sehr, sehr deutlich, auf welcher Seite man steht. Und wenn man sowieso schon gezeigt bekommt, dass man auf der Verliererseite steht, dann kann ich verstehen, dass man dann nicht mehr so die Notwendigkeit verspürt, sich da auf der nicht kriminellen Seite des Lebens zu verdingen.
Ja, und man dann, also das ist das erhöhte Kriminalisierungsrisiko, wenn man dann einfach durch den Migrationshintergrund eher auch noch immer angezeigt wird. Das ist nämlich der große Unterschied. Dann, wenn man da mal Scheiße baut, dann wird man eher angezeigt als andere, dann ist man schon drin, dann ist das ja oft so eine Negativspirale, dass man eben weiter Scheiße baut und alles nur so sich fortsetzt.
Ja, und am Ende haben wir Bushido. Och, ich würde jetzt so gerne noch was einspielen.
Was von Bushido?
Ja, selbstverständlich. Nein, ich werfe das einfach auch in die Shownotes. Du kennst bestimmt Nicht-Gedanken mit und von Oliver Kalkofe, oder?
Ja.
Und da hat er ein zweites Mal aus Bushidos Autobiografie gelesen. Einen Teil, in dem Bushido berichtet, wie er zum Drogendealen gekommen ist. Das würde jetzt hier sehr, sehr gut passen.
Das kannst du mir auch gerne gleich direkt hinterher schicken, damit ich nicht auf die Shownotes warten muss.
Klar doch. Du kannst es dir auch einfach YouTuben. So schwer ist das nicht zu finden.
Kannst du mir das nicht schicken, dass ich einfach nur anklicken muss?
Okay.
Dann kann ich das direkt da verdauen. Ich bin doch so faul.
Ja, auf jeden Fall. Bemerkenswert. Wie gesagt, hätte ich so nicht mit gerechnet, aber schön, dass man da mal eine Studie drüber macht. Ich finde Metastudien sowieso immer sehr, sehr aufschlussreich. Gerade weil, wobei ich wollte gerade sagen, gerade weil da ja auch so ein bisschen der Einfluss der Geldgeber auf die jeweiligen Studien normalisiert wird, aber die Metastudie wird dann ja auch wieder von irgendjemandem mit irgendeinem Ziel gemacht worden sein.
Das kam von Auftrag des Mediendienstes Integration.
Okay. von dem ich jetzt nicht weiß, ob der irgendwie ein staatliches Organ oder eine private Unternehmung ist. Aber sei es drum, wir werfen das in die Shownotes, soll sich jeder selbst ein Bild davon machen, der sich dafür interessiert.
Ja, eben. Also von diesem Mediendienst hatte ich bis zu dieser Datei auch noch nie was gehört. Mhm. Aber ja, den gibt es halt.
Okay. Was hast du noch mitgebracht?
Eigentlich bin ich sonst so weit wie. Ich habe so eine...
Dann warst du heute vor allem für die Nachträge verantwortlich, die uns kompetent erscheinen lassen.
Hast du denn noch was Schönes?
Nee, ich habe ja, wie gesagt, auch Urlaub und mein Gehirn läuft auf Sparflamme. Und der Teil, der noch aktiv ist, ist irgendwie mit Umzugsvorbereitungen befasst.
Also haben wir echt nicht zu diesem blöden, abgeschossenen Flugzeug?
Nein, das ist auch passiert, als ich auf dem Deichbrand war. Und ich finde das immer extrem schwierig, in irgendwelche nachrichtlichen Themen hineinzukommen, wenn man deren Anfang nicht mitbekommen hat.
Ja, vor allem, weil es da 3000 Artikel gibt. Ich hatte es auch nur von Arbeit gehört, dass ein Flugzeug abgeschossen ist, wohl abgeschossen worden sein soll. Dachte mir, aha.
Über der
Ukraine. Wer will da jetzt an der Eskalationsspirale weiterdrehen? Ja. Und habe das dann auch also eher ignoriert. Und ich habe eher, wenn ich was gelesen habe, dann die mal wieder neuerliche Eskalation im Nahen Osten mir gegeben, als das.
Das macht mir irgendwie beides sehr krass Sorgen. Ich habe vorhin, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen oder gehört, ich glaube, es war im Deutschlandfunk im Auto, dass die Ukraine jetzt eine 1,5-prozentige Einkommenssteuer erhebt als Kriegssteuer, um Geld in die Kassen des Militärs zu spülen. Und das ist mitten in Europa. Das macht mir wirklich, wirklich ernsthaft Sorgen. Und dann noch so Geschichten wie den Titel des letzten Spiegels. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee, Spiegel, wenn dann nur online nicht mehr Print.
100 Punkt großen Lettern stand da, wer stoppt Putin?
Oh Gott.
Der Spiegel ist auch echt irgendwie in der Gosse angekommen. Aber so insgesamt macht mir das alles sehr, sehr große Sorgen.
Dass die so säbelrasseln müssen.
Ja, und zwar
und einfach
alle
noch weiter Öl ins Feuer gießen müssen.
Ja.
Das ist so schrecklich.
Das Problem ist für mich jetzt auch, dass ich den Eindruck habe, dass da von jeder Seite in so einem Maße Propaganda betrieben wird, dass ich überhaupt gar nicht mehr in der Lage bin, irgendeinen Artikel darüber zu lesen, dem ich intuitiv vertrauen würde.
Ja, das ist allerdings schwierig.
Und das Schlimme daran wieder ist dann, dass ich überhaupt gar keine Lust mehr habe, mich damit zu befassen, wenn ich den Eindruck habe, sowieso nur belogen zu werden, egal was ich mir gebe.
Hm.
Was man
ja,
mal
ich glaube, das
müsste,
hat mich auch daran gehindert, mich da dann irgendwie reinzulesen, weil ich einfach keine Lust hatte, so lange zu suchen, vernünftige Berichterstattung zu finden.
Oh, du musst dein Mikrofon dringend wieder irgendwie drehen. Das klang gerade, als würdest du im Wind stehen.
Vielleicht. Bin ich auch nach draußen gegangen.
Ah.
bin ich jetzt noch im Wind? Oder?
Nein, du bist jetzt nicht im Wind, nur leiser. Aber das ist kein Problem.
Jetzt habe ich das Mikrofon noch gerade auf der Nasenspitze. Das fühlt sich lustig an, weil es ein bisschen kitzelt, wenn ich rede, weil meine Nase beim Reden sich mit bewegt.
Sehr schön.
Auch mal was Neues.
Ja, was ich noch kurz sagen wollte, man müsste mal schauen, ob man vielleicht irgendwie einen Podcast oder so findet, wo irgendwelche Leute, irgendwelche normalen, in Anführungsstrichen, Bürger von vor Ort aus der Ukraine berichten. Da weiß man dann zumindest, dass man was Subjektives vor sich hat. Das finde ich dann immer noch aufschlussreicher und auch sehr viel angenehmer zu konsumieren, als irgendwelche Berichte, die nur vorgeblich objektiv sind.
Ja.
Ich werde da mal gucken, vielleicht finde ich da ja was und kann das beim nächsten Mal als Empfehlung reinwerfen.
Vielleicht haben wir auch Zuhörerinnen, die da was parat haben und uns einfach mal damit versorgen. Das wäre ja auch schön.
Das wäre total schön. Sowieso wäre jede Art von Feedback total schön. Gerne auch, wenn ihr uns für diese Halbwahrheiten und halbseiden recherchierten Themen hier einen reinwürgen wollt, macht das gerne in den Kommentaren, macht's auf Facebook oder sonst wo, schreibt uns eine E-Mail. Und nochmal ein expliziter Aufruf. Lars, mit dem ich diese andere Sendung mache, in der wir Fragen beantworten, und ich wollen uns demnächst mal wieder live zusammensetzen und wir würden gerne eure Fragen beantworten. Das heißt, wenn ihr irgendetwas von uns wissen möchtet oder einfach nur eine dumme Frage stellen wollt, die ihr euch ansonsten nicht traut zu stellen, schickt sie einfach an fragen@florianprimel.de. Wir gucken uns die nicht vorher an, lassen uns überraschen und beantworten dann live eure Fragen. Also zumindest, wenn ihr uns eine E-Mail schickt.
Bis wann muss man die eingeschickt haben?
Bis wir genug Fragen haben. Wir machen so lange normale Sendungen weiter, bis sich zumindest ein paar E-Mails da in diesem Postfach angesammelt haben, sodass ich denke, davon eine Sendung bestreiten zu können.
Okay, das ist natürlich also, auch...
Du kannst natürlich auch uns gerne Fragen stellen.
Ja, ich hatte da auch schon mit dem Gedanken gespielt, aber auch nur mit gespielt und gar nicht ernsthaft drüber nachgedacht.
Genau, und wenn du jemanden kennst, der auch ständig dumme Fragen stellt, dann gib ihm doch einfach diese E-Mail-Adresse, damit er da seine Frage hinstellen kann. Ich freue mich tatsächlich über jede Zuschrift.
Oder ich frage euch, was es mit dem abgeschossenen Flugzeug auf sich hat.
Das könntest du auch tun.
Dann müsst ihr das nämlich für mich recherchieren. Das
Nein, wir recherchieren großartig. Nicht, wir machen das im Gegensatz zu dieser Sendung total spontan.
Dann gibt es halt lustige Verschwörungstheorien.
Genau, wir überlegen uns dann eine Geschichte, aber halt auch nur, wenn du das an fragen@florianprimel.de schickst. Redundanz, Redundanz.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Hörern für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass du da warst, Yannick.
Ja, bitte gerne. Ich danke auch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.